Markus 4. Lesen wir die Verse 10 bis 20. Markus 1, Verse 10 bis 20. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und nicht erkennen, und mit hungernden Ohren hören und nicht verstehen, damit sie ich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann alles Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort, die aber an dem Weg, das sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät wurde. Ebenso sind die auf das Steinige gesät worden. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind widerwärtig, wenn danach Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Und andere sind die unter die Dornen gesät worden. Diesen sind es, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Jene aber, die auf das gute Erdreich gesät worden sind, sind solche, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, einer 30-faltig, einer 60-faltig und einer 100-faltig. Okay, diesen Text heute zu lesen war schwierig. Danke für die Geduld. Wir haben schon gelernt, dass es in diesem Gleichnis drei wichtige Elemente gibt. Erinnert ihr euch, welche das sind? Drei Elemente. Der Sämann, genau. Das Saat und die verschiedenen Boden. Genau. Nun eine Frage: Was bedeutet jedes dieser Elemente? Der Sämann. Der Sämann ist derjenige, der den Samen sät. Das heißt Jesus und auch wir. Der Samen ist das Wort Gottes, und die verschiedenen Boden sind die verschiedenen Herzen, auf die der Samen fällt. Wir erinnern uns auch, dass dieser Text beschreibt, wie Evangelisation funktioniert. Es ist eine einfache Erklärung, wie das Wort Gottes gepredigt wird. Aber das Ergebnis ist je nach Boden unterschiedlich. Das bedeutet, dass das Herz eines Menschen oft nicht bereit ist, die Wahrheit des Reiches Gottes anzunehmen. Wir haben auch gelernt, dass der Sämann den Samen auf alle Boden sät, ohne zu unterscheiden. Das ist ein wichtiges Prinzip. Es bedeutet, dass wir nicht aufhören, Menschen zu predigen, nur weil wir denken, ihr Herz sei ein harter Boden. Darum ist das Kleinig von Sämann beschreibend, nicht vorschreibend. Es erklärt uns einfach, wie das Herz der Menschen auf das Wort Gottes reagiert. Letzte Woche haben wir über die Frucht gesprochen. Guter Boden bringt Frucht. Das bedeutet, dass jemand das Wort Gottes hört, es annimmt und dann Frucht bringt. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 20, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jetzt ist die Frage, welche Früchte meint Jesus? Welche Früchte zeigen uns, wer wirklich durch das Wort Gottes verändert wurde? Woran erkennen wir, ob unser Glaube echt ist oder ob wir nur Teil einer Religion sind? Was sind die Zeichen? Ist es, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen? Ist es, großzügig Geld zu spenden? Ist es, bei der Anbetung zu weinen und sich zu freuen? Ist es, ein Gebet zu sprechen? Ist es, Jesus in mein Herz einzuladen? Was ist die Frucht, die zeigt, dass der Heilige Geist wirklich in uns wirkt? Lass uns über Früchte sprechen. Ich weiß nicht viel über Landwirtschaft oder Bäume, aber ich weiß etwas. Wenn ein Baum einen Apfel gibt, dann ist es ein Apfelbaum, oder? Nicht ein Orangenbaum. Das ist logisch, oder? Wir erkennen also jemanden an den Früchten, die er trägt und nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten. Seine sichtbaren Früchte. Nicht unsere Worte, sondern unsere Taten definieren uns. Drei Arten von Früchten. Im Neuen Testament finden wir drei Arten von Früchten, die eine vage Veränderung zeigen. Der erste, Frucht des Lobopfers. Im Hebräer 13, Vers 15 sagt, durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Frucht der Lippen. Hier geht es um wahre Anbetung. Anbetung inmitten des Sturms. Wie Paulus und Silas in Apostelgeschichte 6. Mitten in der Nacht, im Gefängnis, nach den Schlägen zwischen Blutketten und Schmutz, sangen sie Loblieder für Gott. Warum? Weil Gott inmitten des Leidens unserer Lobpreisung würdig ist. Und das ist eine geistliche Frucht, die eine Garantie für einen wahren Glauben gibt. Ein echtes Zeichen der Veränderung ist die Anbetung, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schweren Zeiten. Wie Hiob, der alles verlor, alles außer seinem Glauben. Und im Schmerz sagte er, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Oder Habakuk 3, Vers 17, auch wenn der Feigenbaum nicht blüht und es keinen Ertrag an den Weinstücken gibt, auch wenn die Olivenernte ausfällt und die Felder keine Nahrung bringen, auch wenn die Welt dunkel wird und Einsamkeit mich umgibt, trotzdem will ich mich freuen in dem Herrn, mich freuen im Gott meines Heils. Das ist Lobpreis als Opfer? Die Frucht der Lippe, die seinen Namen bekennen. Und nicht nur in der Kirche oder Gemeinde mit schöner Musik, sondern in den Prüfungen des Lebens. Zweiter Frucht. Frucht der Umkehr. In Matthäus 3, Vers 8 sagt, so bringt nun Früchte, die der Umkehr würdig sind. So bringt nun Früchte, die der Umkehr würdig sind. Ein Baum trägt Früchte, die sich von seinen Blättern unterscheiden. Ein roter Apfel hebt sich ab vom braunen Stamm und den grünen Blättern. So sollen auch unsere Früchte sichtbar sein. Unsere Taten sollen zeigen, dass wir nicht mehr dieselben sind. Sehen unsere Familien und Freunde eine Veränderung? Haben sich unsere Beziehungen verändert? Das ist eine Herausforderung für uns alle. Frucht der Umkehr zu bringen, indem wir unser Verhalten ändern. Dritter Frucht. Der dritte ist Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22 sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Freude, Friede, Geduld. Danke für seine Geduld in meiner Sprache. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die wichtigste Frucht ist die Liebe. Aus der Liebe entstehen alle anderen guten Eigenschaften. Gibt es in unserem Leben und in unseren Beziehungen diese Liebe? Also, kurz gesagt, es gibt drei Früchte in der Bibel, die zeigen, dass wir ein Boden sind, in dem Gott wirkt. Frucht des Lobopfers, das heißt wahre Anbetung, auch im Leid. Frucht der Umkehr, das heißt sichtbare Veränderung unseres Lebens. Und Frucht des Geistes, das heißt Liebe, aus der alle Tugenden kommen. Diese drei Früchte wachsen in einem Herzen, das Gottes Wort aufnimmt. Es ist ein Prozess von innen nach außen. Jetzt, ich denke über diese Früchte nach und sage, wie schwierig ist das? Es scheint unmöglich, diese Früchte zu produzieren. Aber hier müssen wir uns daran erinnern, dass es das Werk des Heiligen Geistes ist, auf das wir vertrauen. Es ist der Heilige Geist, der bewirkt, dass diese Früchte nach und nach in den Herzen der neuen Gläubigen wachsen und auch in unserem Leben. Und manchmal schauen wir uns die Welt um uns herum an und es scheint, als ob diese Früchte nicht wachsen. Aber die Wahrheit ist, dass sie es tun. Es gibt Früchte. Jeden Tag bekehren sich 115.000 Menschen auf der Welt. Jede Woche werden 5.600 neue Kirchen gegründet. Warum? Weil es Männer und Frauen gibt, die den Samen säen. Und weil der Heilige Geist wirkt. Er verändert harte Boden, heilt Herzen und macht alles neu. Eine letzte Frage. Kann harter Boden Früchten werden? Kann harter Boden Früchten fruchtbar werden? Absolut. Wir haben einen Freund mit der Bode. Sein Name ist Willi. Er hat uns vor ein paar Monaten hier in Schwenningen mit seiner Frau besucht. Sie waren hier in Kompass. Sie kommen aus Chile. Die Frau war ihr ganzes Leben lang Christin. Aber er war ein Atheist, der die Wissenschaft liebte. Er ist ein erfolgreicher Wissenschaftler. Wissenschaftler, oh, schwieriges Wort. Im Bereich der Landwirtschaft. Er arbeitet mit Boden. Genau das Thema, über das wir gerade sprechen. Seine Frau brachte ihn mehrmals in die Kirche. Aber er machte sich nur lustig über die Dinge, die dort gesagt wurden. Wir hatten stundenlange Gespräche mit ihm. Einmal reisten wir mit ihm und mit Rode mit dem Auto. Es war eine lange Reise auf der Straße. Wir fingen an, über Evolution und Schöpfung zu sprechen. Rode schlief ein. Und als sie 5 Stunden später aufwachte, diskutierten wir immer noch über das gleiche Thema, Evolution. Er wusste viel über Wissenschaft. Er stellte sehr schwierige Fragen. Fast wäre ich Atheist geworden. Nein, das ist ein Witz. Aber es war sehr schwierig. Ich erklärte ihm das Evangelium auf viele Arten, aber es brachte nichts. Wir beteten oft für ihn. Aber in meinem Herzen hatte ich wenig Hoffnung. Er schien eine unmögliche Mission zu sein. Eine Jahre später machte er eine Sozialhilfereise in den Nahen Osten, wo er die Arbeit von christlichen Missionaren unter Muslimen sah. Er hörte eine sehr einfache Erklärung über Abraham und darüber, wie er fast Isaak opferte. Aber Gott stellte ein Lamm bereit. Und das war alles. Er gab sein Leben Jesus. 2 Jahre später diente er mit seiner Familie als Missionar im Norden des Irak. Was ist das passiert? Was geschah in seinem Herzen? War die Person, die ihm predigte, ein besserer Theologe? War die Umgebung, in der er die Botschaft hörte, geistlicher? War die Geschichte, die er hörte, wirkungsvoller? Nein. Jedes Gebet, jedes Gespräch über Jesus, jede Botschaft, die er hörte, war ein Samen, der auf einen schwierigen Boden fiel, vielleicht zwischen Dornen. Aber der Boden wurde weicher. Der Boden veränderte sich. Der Heilige Geist arbeitete langsam. Und eines Tages tat er sein Werk. Eines Tages kam der Samen und der Boden war bereit und vorbereitet. Das Herz meines Freundes hat viel Frucht gebracht. Das Herz eines Atheisten, der sich über Religion lustig machte, heute ist es ein Herz für Mission. Seine Frau und seine Freunde hörten nie auf zu beten. Wir gaben diesen Boden nie auf. Und wir sollten es auch nicht tun für die Herzen aller unserer Freunde und Familienmitglieder, die noch schwieriger Boden für den Samen sind. Es ist gut, eine Liste von Menschen zu haben, für die wir beten, dass der Heilige Geist ihre Herzen vorbereitet. Lasst uns nicht aufhören zu beten. Denn am Ende gehört das Werk unserem Herrn. Lass mich dir etwas über den Autor dieses Evangeliums erzählen. Markus. Das Evangelium selbst gibt uns Informationen über Johannes Markus. Er war ein Boden, auf dem der Samen keine Frucht brachte. Ein Boden mit Steinen oder Dornen. In dem literarischen Stil, in dem Markus schreibt, gibt es eine Form, in der die Autoren sich selbst erwähnen. Ein Beispiel ist Markus 14. Markus 14, Vers 51, sagt: Aber ein junger Mann folgte ihm, der nur mit einem Leinentuch bekleidet war. Sie ergriffen ihn, aber er ließ das Leinentuch fallen und floh nackt. Markus, der Autor, schämt sich nicht für seine feige Vergangenheit. Deshalb fügt er dieses scheinbar unwichtige Ereignis hinzu. Es wird in keinem anderen Evangelium erwähnt, aber es war wichtig für seinen eigenen Prozess. Das junge Mann war Markus. Und diese Tendenz, wegzulaufen und Herausforderungen aufzugeben, wenn der Glaube vor großen Prüfungen stand, blieb eine Schwäche von Markus. Einige Jahre später war Markus ein Helfer auf der ersten Missionreise von Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 13. Aber er bleibt nicht bis zum Ende. Bleib oder blieb? Blieb, danke schön. Aber er blieb nicht bis zum Ende. Johannes Markus verließ Paulus und Barnabas in Pamphylien und ließ die Arbeit zurück in Apostelgeschichte 15, Vers 38. Wegen einer zweiten Chance für Markus hatten Paulus und Barnabas einen großen Streit und sie trennten sich. Es war Markus, der Deserteur. Aber der kritischste Moment in der Geschichte von Markus ist auch in seinem eigenen Evangelium zu finden. Es gibt eine einzigartige Geschichte in Markus' Evangelium. Die Geschichte vom reichen jungen Mann. In Markus 10, Markus 10, Vers 17, sagt, Achtung, als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann angerannt und fiel vor ihm auf die Knie. Guter Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht erbrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann sagte, Meister, all das habe ich gehalten, seit ich jung bin. Vers 21. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Dann sagte er, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Aber als er das hörte, wurde er traurig und ging weg, denn er hatte viele Besitztümer. Okay. Hier teile ich eine Theorie, nur eine Theorie, die viele Theologen und Bibelhistoriker vertreten. Markus ist ein Autor, der gerne sich selbst in seine Erzählung einfügt. Und es gibt eine besondere Aussage im Vers 21. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Markus ist ein direkter Autor. Er benutzt keine blumige Sprache, keine poetischen Beschreibungen. Er schmückt seine Texte nicht wie Johannes in seinem Evangelium. Aber hier macht er eine Ausnahme. Woher wusste Markus, dass Jesus diesen jungen Mann mit Liebe ansah? Woher wusste er, was Jesus in diesem Moment fühlte? Es gibt nur eine Möglichkeit. Markus war dieser junge Mann. Er war der junge Mann, den Jesus mit Liebe ansah und trotzdem traurig wegging, weil er seinen Reichtum nicht aufgeben wollte. In diesem Moment war sein Herz noch immer in den Dornen. Aber diese unfruchtbare Boden wurden verändert. Markus war der junge Mann, der nackt floh, der junge Mann, der lieber reich blieb, als Jesus zu folgen, der junge Mann, der die Missionsreise aufgab und Paulus im Stich ließ. Aber später wurde er der Autor der ersten Evangeliums. Der Mann, der inspiriert durch den Heiligen Geist die Worte schrieb, die die Welt veränderten. In Markus 1, Vers 1, können wir diese kraftvolle erste Aussage lesen. Der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Markus gründete eine Kirche in Ägypten und ging dann nach Alexandria, einer der wichtigsten Städte des römischen Reiches, um dort eine Kirche zu gründen. Er bekehrte viele Menschen und erregte den Zorn der heidnischen Priester. Er starb im Jahr 68 nach Christus als Märtyrer für den Glauben und verteidigte seinen Glauben an Jesus als den Messias. Die Tradition besagt, dass er gefoltert, gefesselt und durch die Straßen von Alexandria geschleift wurde. Aber er floh nie wieder. Er starb als Markus, der Missionar und Gründer von Kirchen, der das erste Evangelium schrieb. Heute wird er in der christlichen Kunst mit dem Symbol des Löwen dargestellt, der Stärke und Mut symbolisiert. Das ist Markus. Liebe Gemeinde, lasst uns den Samen überall sehen und niemals aufgeben, denn Gott wird das Herz der Menschen verändern. Aber lasst uns auch beten, dass Gott unsere eigenen Herzen verändert. Lasst uns beten. Lieber Jesus, wir bitten dich heute Morgen für das Herz unserer Lieben, die dich noch nicht als ihren Retter erkannt haben. Wir bitten dich, dass du in ihren Herzen wirkst und den Boden bereitest, wenn wir ihnen den Samen deines Wortes weitergeben. Und wir bitten dich auch für unsere Herzen. Hilf uns, Früchte zu tragen. Früchte, die von dir Zeugnis ablegen. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für dieses Wort.